Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole, was hören wir da?
Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. They made a fortune with the United States of America.
Das ist Donald Trump, der uns allen Ernstes erklärt, dass Kambodscha die USA mit Zöllen von 97% belegt und ein Vermögen an den USA verdient habe. An diesen Zahlen stimmt zwar rein gar nichts, das hält die USA aber nicht davon ab, mit Gegenzöllen, man muss das ja in Anführungszeichen sagen, mit Gegenzöllen von 49% zu antworten. Was ist da los? Wie kommt Trump auf diese Zahlen? Und was für einer Theorie des internationalen Handels hängt er eigentlich an, weil er ernsthaft behauptet, die USA würden von ökonomisch so schwachen Ländern wie Kambodscha ausgeraubt?
All das wollen wir heute besprechen. Der von Trump ausgerufene Liberation Day ging bislang jedenfalls nach hinten los. Die internationalen Börsen reagierten panisch. Was verändert jetzt Trumps Politik? Kann es sogar sein, dass er wieder zurückrudert? Kann es sein, dass die USA stark geschwächt werden? Dass wir jetzt vielleicht den Niedergang der Imperialmacht sehen, wo Trump eigentlich genau das Gegenteil erreichen will? Das alles wollen wir gleich analysieren.
Werbung. Die heutige Folge wird präsentiert von Rare Rags, dem Online-Shop für sorgfältig kuratierte Vintage- und Secondhand-Kleidung. Der Gründer Max teilte vor einer Weile unsere Podcast-Folge zum AfD-Wahlprogramm via Instagram. Und so kamen wir ins Gespräch und entdeckten dabei seinen Store. Rare Rags ist spezialisiert auf Mode aus den 80er und 90er Jahren, ob Levi's Jeanshose oder Bandshirt, ob Carlo Colucci-Pullover oder ikonische Fußballtrikots. Alles wird von dem kleinen Team mit Liebe kuratiert und im Mittelpunkt steht Streetwear mit Charakter.
Aber auch für mich ist etwas dabei. Es gibt sogar Krawatten, echte Designklassiker von Dior, Zegna und Fendi. Es lohnt sich, auf www.rarerags.de zu gehen und sich von der handverlesenen Vintage-Mode einen Eindruck zu verschaffen. Außerdem empfehlen wir einen Besuch der Instagram-Seite. Dort erhält man einen guten Eindruck von der Arbeit des Unternehmens. Die Links stehen in der Beschreibung. Wer etwas bestellen möchte, kann dies unter dem Rabattcode Ole und Wolfgang tun und erhält so auf die erste Bestellung bei rarerags.de 15% Rabatt. Auch diesen Code findet ihr in der Beschreibung.
Zurück zu Donald Trump. Vergangene Woche, da erklärte er den Amerikanern, dass der Tag der Befreiung gekommen sei. Jahrzehntelang, so Trump, seien die Vereinigten Staaten von befreundeten, aber auch von feindlichen Staaten, Zitat, vergewaltigt worden. Ausländische Regierende hätten den Amerikanern die Jobs geklaut. Man muss dazu wirklich sagen, das Allermeiste, was Trump zu diesen Zöllen erklärt, ist tatsächlich grober ökonomischer Unfug. Man wird keinen einzigen Ökonom weltweit finden, die diese Zollpolitik sinnvoll finden. Ich könnte mir vorstellen, ein paar Degrowth-Leute, die freuen sich vielleicht, dass der internationale Handel geschwächt wird. Aber abgesehen jetzt davon, ist davon auszugehen, kein seriöser Ökonom findet das gut. Wir wollen uns jetzt aber nicht einfach nur darüber lustig machen, sondern wir wollen genauer verstehen, welche Denkfehler Donald Trump macht. Denn das ist eine Ideologie, die der US-Präsident schon seit den 1980er Jahren vertritt, als er nur als Businessman bekannt war und als niemand sich vorstellen konnte, dass Donald Trump jemals US-Präsident werden würde. Und damals hieß der Hauptfeind, den die USA ausgemacht haben, Japan. Die ganze Welt sprach davon, dass Japan zur neuen ökonomischen Supermacht werden könnte. Seitdem hat Donald Trump große Angst vor amerikanischen Außenhandelsdefiziten und diese sind auch heute, wo der Hauptfeind natürlich nicht mehr Japan, sondern China heißt, diese Außenhandelsdefizite sind für Trump der Ausdruck eines globalen Handels, der zu Ungunsten der Vereinigten Staaten verzerrt sei.
Das US-Defizit ist für Trump ein Zeichen der Schwäche. De facto verhält es sich anders. Zwar ist für die meisten Länder ein permanentes Defizit in der Tat ein Problem, weil es darauf hindeutet, dass entweder der Staat oder die privaten Bürger im Ausland verschuldet sind. Die USA haben jedoch eine Sonderrolle. Das liegt am Status des US-Dollars und der USA als Finanzplatz. Wir stellen das einmal vereinfacht dar. Der Dollar ist die wichtigste Reservewährung der Welt. Unfassbar viel ausländisches Geld fließt Jahr für Jahr in den Dollarraum, um die Währung selbst oder aber amerikanische Wertpapiere zu kaufen. Auf US-Staatsanleihen beispielsweise fußt das gesamte globale Finanzsystem. Auch sonst fließt unglaublich viel Geld in die amerikanischen Aktienmärkte. Und das wird vielleicht der ein oder andere sofort bestätigen können, denn wer ETF-Sparen macht, der wird beim MSCI World natürlich eine besondere USA-Last haben. Dann werden viele sogar in S&P 500 ETF haben, also der in die wichtigsten 500 Unternehmen in den USA investiert ist. Auch da ein ganz klarer Dollar-Schwerpunkt, USA-Schwerpunkt. Während der Anteil der USA am globalen BIP 15% beträgt, schafften die USA es im Jahr 2024 zum ersten Mal, dass mehr als die Hälfte der globalen Aktienwerte auf Unternehmen in den USA entfielen. Das ist ja unglaublich, ne? Also 15% sind ja gar nicht mehr so groß, der Anteil, kann man sagen. Und da blickt dann Trump drauf und sagt, um Gottes Willen. Aber das ist natürlich dann zugleich ein Rekord bei den Aktienwerten. Da kann man sagen, die amerikanischen Aktien sind beliebt und zwar international beliebt.
Genau, also die ganze Welt will amerikanische Anleihen, Wertpapiere und genau darin liegt ja ein wichtiges Machtinstrument der USA. Sie verfügen über das Weltgeld, den Dollar, und sie können von diesem Dollarreichtum unliebsame Länder sofort ausschließen, wenn es sein muss. Erinnert sei zum Beispiel an die eingefrorenen Vermögenswerte, die Russland in den USA angehäuft hatte. Darüber hinaus hat man dann ja auch noch Druck gemacht auf die Europäer, dass sie Russland aus SWIFT ausschließen sollen und so. Das heißt, dieser Dollarimperialismus, und das meinen wir jetzt gar nicht moralisch mit Imperialismus, sondern einfach wirklich rein deskriptiv. Also dieser Dollarimperialismus ist ein wichtiges Instrument der amerikanischen Machtpolitik, hat jedoch auch eine Kehrseite. Und zwar, wenn unglaublich viel ausländisches Geld nach Amerika fließt, um Wertpapiere zu erwerben, dann ist davon auszugehen, dass die USA ein Außenhandelsdefizit haben werden. Dass sie also mehr importieren, als sie an Gütern exportieren. Denn es ist ja so, es fließt unglaublich viel Geld nach Amerika. Und diese Unmengen an Geld, die werden dann eben auch genutzt, um im Ausland Güter zu erwerben. Und dadurch ist es dann in der Tat so, dass die Amerikaner insgesamt, natürlich ist das sehr, 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 sehr ungleich verteilt, aber dass die Amerikaner insgesamt mehr konsumieren, als sie produzieren.
Und so gesehen ist das garantiert kein Zeichen amerikanischer Schwäche. Im Gegenteil, die Macht der USA manifestiert sich in dem Wunsch aller Länder, amerikanische Wertpapiere zu bekommen, weil diese die absolute Inkarnation des globalen Reichtums darstellen. Schon vor Jahrzehnten sorgte dieses Ungleichgewicht in Europa für Ärger. In Frankreich sprach man in den 1960er Jahren vom exorbitanten Privileg. Vor einem halben Jahr haben wir den Historiker Werner Plumpe zitiert und das wollen wir an dieser Stelle noch einmal tun, weil er es in der Wirtschaftswoche so wundervoll auf den Punkt gebracht hat, worin die Macht der USA eigentlich liegt. Er schreibt, das exorbitante Privileg, das die USA in ihrer eigenen Währung international einkaufen können, besteht bis heute. Dieses Privileg erlaubt es den USA insbesondere, ihre notorischen Handelsbilanzdefizite ohne Gefahr für ihre Leistungsbilanz allein durch das Drucken von Dollars auszugleichen, die, ohne in andere Währungen getauscht werden zu müssen, direkt dem Defizitausgleich dienen. In gewisser Hinsicht können die USA sich so weltweit Güter und Dienstleistungen mehr oder weniger kostenlos aneignen, müssen freilich dafür sorgen, dass der Dollar seine Funktion als Reservewährung und globales Zahlungsmittel nicht verliert. Und vielleicht erklärt das auch ein bisschen die Panik, ja, die wir gerade haben. Denn wenn daran natürlich gekratzt wird und plötzlich diese Beliebtheit schwindet, wenn das nicht mehr als die zuverlässige Reservewährung gesehen wird in der Zukunft, dann funktioniert natürlich dieses alles nicht. Interessanterweise will aber Trump das ja stabilisieren. Also das ist interessant, er will ja eigentlich den Dollar und will USA stabilisieren und zugleich unterminiert aber mit seinen Strategien das. Wir werden das ja jetzt gleich noch näher sehen.
Genau, also wir haben den gesamten Globus, ja, alle Länder dieser Welt streben nach Dollarreichtum. Die sind auf den Dollar angewiesen. Und im Gegensatz zu all diesen anderen Ländern und all den Unternehmen, die dort agieren, können die USA rein theoretisch sogar Geld drucken und sich davon den produktiven Reichtum im Rest der Welt aneignen. Es ist eine absurd privilegierte Stellung. Ja, also Trump tut so, als seien diese Außenhandelsdefizite ein Zeichen von Schwäche. Aber ganz im Gegenteil, solange das Dollarsystem nicht fundamental ins Wanken kommt, ist dieses Außenhandelsdefizit gesetzt. Das kann einfach nicht weggehen und es ist ein Zeichen einer, es ist das Zeichen einer schier unglaublichen Stärke. Es kann kein anderes Land. Und genau deshalb ist es ja auch so, dass die MMT gerade in Amerika so beliebt ist, weil die USA wirklich das einzige Land der Welt ist, wo man sagen kann, die können gefühlt fast machen mit ihrer Währung, was sie wollen bislang, solange man jetzt nicht anfängt, damit irgendwie sozialistisch zu agieren. Das geht natürlich nicht, aber es ist ja schon so, die USA, das hat man ja in den vergangenen Jahrzehnten gesehen, die können beispielsweise permanent Geld drucken, um Kriege zu finanzieren oder so. Und das führt überhaupt nicht dazu, dass die internationalen Finanzmärkte sagen, von denen rücken wir jetzt ab.
So, das ist ja ganz interessant, dass du das gerade erwähnst mit der MMT nochmal. Denn es war ja so, dass eine bekannte MMTlerin, Stephanie Kelton, ein bisschen an die beiden Administrationen angedockt war und auch dann in den, ich sage mal, Mainstream-Medien sehr öffentlich darüber diskutiert wurde und auch das nicht mehr als ein Geheimnis verkauft wurde, dass die USA eben Geld drucken können und nicht in dieser Weise Staatsschulden eine Gefahr sind, wie das oft zuvor gesehen wurde. Und hin und wieder haben ja auch MMTler darauf verwiesen, dass Trump doch eigentlich das auch schon so in seiner ersten Amtszeit erkannt hat. Und davon ist man aber offenbar total abgerückt und hat diesen hohen Schuldenstand jetzt wieder als so eine große Gefahr angesehen. Und das ist ja auch diese ganze Idee von Doge, wir müssen da überall ein paar Millionen einsparen, damit wir das reduzieren können. Elon Musk sagte ja, wenn er, glaube ich, eine Trillion, one trillion, also eine Billion eingespart hat, dann sei seine Arbeit getan. Also man hat plötzlich wieder so eine enorme Fokussierung auf diesen Schuldenstand, was interessant ist, weil das vorher, also in der ersten Amtszeit, nicht derart massiv war. Das hat Trump natürlich auch wieder so populistisch genutzt, aber er hat dann ja auch am Ende den Schuldenberg vergrößert und auch jetzt kann man davon ausgehen, dass der Schuldenberg eigentlich nicht abgetragen wird und schon gar nicht mit Doge, ne?
Nee, genau. Also die $1 trillion, die eingespart werden durch Elon Musk, ich glaube, die sind nicht eingetreten, aber er musste nun schon abdanken.
Also, naja, also er ist noch, also so halb noch da. Mal sehen.
Gut, aber er nimmt jetzt ja öffentlich tatsächlich gegen Trump Stellung. Musk hat ja ein Video gepostet, ein sehr berühmtes Video von Milton Friedman, iPencil, wo sich Friedman für den internationalen Handel und die sogenannte internationale Arbeitsteilung ausspricht. Und spätestens das ist natürlich ein klarer Affront gegen Trump, bei dem ich mir nicht vorstellen kann, dass der sich das länger bieten lässt. Also dafür kennen wir Donald Trump doch mittlerweile zu gut. Wenn es was nicht gibt bei diesem Mann, dann ist es Pluralismus und erst recht kein nach außen vertretender Pluralismus unter seiner Führung. Also das glaube ich einfach nicht. Jedenfalls ist ganz klar, solange dieses System nicht ins Wanken kommt, ist es eigentlich eins, was für die USA und für die amerikanische Machtpolitik sehr, sehr gut ist. Und interessanterweise ist es ja so, dass trotz dieser ganzen Krisen der letzten Jahre und Jahrzehnte der Dollar nie fallen gelassen worden ist, sondern eher im Gegenteil, immer wenn eine neue Krise auftaucht, flüchten alle wieder in den Dollar. Außer eben jetzt gerade. Also jetzt gerade nicht. Jetzt sieht man tatsächlich, dass Trumps Zollpolitik erste Investoren zu vergraulen beginnt. Da gab es einen interessanten Bericht. Du willst was sagen, Wolfgang?
Ja, ich wollte nur sagen, es war ja sogar früher so, dass wenn eine Krise in den USA war, trotzdem man in den Dollar floh. Also eine Krise in den USA hat nicht dazu geführt, dass man plötzlich ausschwärmte und sich das Geld woanders versuchte anzulegen, sondern man ist weiterhin im Dollar geblieben. Also der Dollar war immer sicher und das ist jetzt, du hast hier Beispiele für uns, wirklich ein Novum, möchte ich sagen.
Ja, ganz genau. Und man muss sich das vorstellen, man hat jetzt diese ersten Berichte und das ist ja schon interessant, dass man so schnell so etwas schon hört, wo dann in der Financial Times britische Fondsverwalter zitiert werden, denen zufolge viele amerikanische Kunden ihr Geld Richtung Europa bewegen. Und ich zitiere einfach mal zwei, weil ich das wirklich bemerkenswert fand. Da hieß es, Toby Glover, Geschäftsführer von Schroders US Wealth Management mit Sitz in London, sagte, dass es im vergangenen Jahr einen signifikanten Anstieg an neuen Kundenanfragen und Vermögenswerten gegeben habe, mit einem sehr spürbaren Aufschwung in den ersten 3 Monaten diesen Jahres. Und Nick Ritchie, Senior Director bei RBC Wealth Management, sagte, dass die Zahl der Anfragen von US-Kunden im Vergleich zu Trumps erster Amtszeit deutlich höher sei. US-Kunden wollten zwischen 55% ihres Vermögens im Vereinigten Königreich oder auf den Kanalinseln verwalten lassen, fügte er hinzu, wobei die meisten am unteren Ende der Skala lägen. So, also 50% ist natürlich sehr, sehr viel, aber selbst 5% ist ja schon unglaublich. Und das war, muss man ja sagen, das sind ja Sachen, die werden jetzt auf die letzten paar Monate bezogen. Man will sich gar nicht vorstellen, was jetzt in diesen Büros los ist, wie da die Telefone klingeln.
Ja, Trump meint, die USA wieder zu stärken. De facto demontiert er jedoch das US-amerikanische Erfolgsmodell. Zwar ist nicht alles Unsinn, was Trump sagt. Beispielsweise stimmt es, dass andere Länder den Wert ihrer Währung bewusst manipuliert haben, um besonders wettbewerbsfähig zu sein. Das gilt etwa für China, wo man in der Tat über lange Zeit den Wert der eigenen Währung abgewertet hat, um weiterhin besonders billig produzieren zu können. Das war jedoch schlecht für die chinesischen Bürger, die ansonsten mehr ausländische Güter hätten kaufen können, aber gut für die chinesische Wirtschaft im Ganzen, die weiterhin viel Kapital anziehen konnte durch das Niedriglohnmodell. Nun gibt's ja tatsächlich verschiedene Strömungen wirtschaftspolitische bei Trump und man kann momentan gar nicht sagen, welche wird sich auf Dauer durchsetzen. Das weiß ja Trump auch selbst noch nicht. Das entscheidet er ja immer am nächsten Morgen, was heute angesagt ist. Ja, aber es gibt jetzt zum Beispiel diese Idee bei Republikanern oder bei Trump-Leuten, die sagen, wir müssen den Dollar abwerten, damit wir das chinesische Modell dann kopieren, dass wir sagen, wir können jetzt auch wieder zu niedrigen Löhnen produzieren. Denn das Problem wird ja auch sein, wenn man die heimische Produktion stärken will, zugleich aber die Migranten, die für Hungerlöhne arbeiten, aus dem Land boxt, dann müsste man ja die hohen Löhne zahlen, denn da kann man ja kaum noch von zurück. Ja, also es wird jetzt ja nicht so sein, dass man den Mindestlohn halbiert. Und da ist man natürlich in einem Problem und will das dann vielleicht über eine Dollarabwertung hinbekommen, was ja eigentlich die De-Dollarisierung dann wirklich beschleunigen würde in einem ungeheuren Tempo.
Ja, also eine Dollarabwertung klingt für mich auch total abwegig, nach außen wie nach innen. Also nach außen klingt es abwegig, weil man dadurch diesen Sonderstatus der USA tatsächlich eigentlich ja schon demontiert, kann man sagen. Oder zumindest die Demontage damit beginnt. Ja, also wenn man bewusst den Dollar schwächt, dann ist es natürlich so, dass andere Bündnisse, die da gerade arbeiten, ihre Währungen zu stärken. Man denke an Europa mit einem digitalen Euro, mit digitalem Zentralbankgeld, was irgendwann in den nächsten Jahren in Anführungszeichen auf den Markt gebracht werden soll. Man denke an andere Kooperationen wie die BRICS-Staaten. Ja? Im Vergleich zu denen schwächt man sich natürlich und wird weniger attraktiv. Und auch nach innen hin ist es ja totaler Wahnsinn. Denn wenn man den Dollar schwächt, dann heißt es erst einmal für die amerikanischen Bürger, dass sie sich weniger ausländische Waren kaufen können. Ja, also dass die ausländischen Waren teurer werden und die werden dann nochmal durch die Zölle teurer. Das ist eigentlich politischer Selbstmord.
Ja, und du fragst dich natürlich auch, was soll denn da wieder genau produziert werden? Also soll die iPhone-Produktion plötzlich da stattfinden? Gut, jetzt sind iPhones noch relativ teuer, die würden dann noch teurer werden, aber das wäre noch irgendwie vielleicht mit einer Gewinnmarge hinzubekommen. Da fragt man sich aber, ist das Know-how da? Sind diese Produktionskapazitäten möglich? Aber das sind
die USA gleich noch die Textilkleidung, die Textilbranche zurückbekommen oder
so. Ja, wenn man sich diese Zölle ansieht mit Bangladesch und so weiter, könnte man ja denken, die nähen bald wieder T-Shirts zusammen. Und das kann ja nicht funktionieren. Also wenn man jetzt nicht sagt, wir hören mit allem auf. Nun ist es ja so, wir haben den großen ChatGPT-Hype noch immer. Und bei ChatGPT, da sagte man ja, das macht kluge Leute klüger und dumme Leute dümmer. Ich glaube, das hat sich hier bestätigt, denn wir müssen mal so ein bisschen drauf eingehen, wie das denn eigentlich entstanden ist, dass Trump da diese merkwürdigen Zahlen auf diesem riesengroßen Bogen verkünden konnte. Es scheint so, als hätte sich die Trump-Administration von einer KI, die in Anführungszeichen tatsächlichen Zölle ausspucken lassen, die andere Länder erheben. Was ist damit gemeint? Trump behauptet, die tatsächlichen Zölle dieser Länder seien viel höher als bisher angenommen, da beispielsweise die Währungsmanipulation auch einberechnet werden müsse. Und dann gibt es da so eine merkwürdige Rechnung, wie man auf so eklatant hohe Zahlen kommt.
Ja, da heißt es ja, ja, am Anfang der Folge haben wir es gehört, look at Cambodia, ha, 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 97%. Ja, da heißt es, Kambodscha habe Zölle von 97% gegen die USA erlassen. Das ist jedoch völliger Unfug. Mittlerweile wissen wir, wie diese absurden Zahlen herausgekommen sind. Benutzt wurde eine Gleichung, die hat man, um besonders wissenschaftlich zu wirken, unnötig kompliziert gemacht, ja, mit wunderhübschen griechischen Buchstaben und allem, damit es aussieht wie von seriösen Ökonomen. Nun, dann hat sich aber das meiste gegenseitig rausgekürzt und übrig blieb eine sehr triviale Gleichung. Und zwar die, in Anführungszeichen, tatsächlichen Zölle sind so groß wie das bilaterale Handelsbilanzdefizit der USA geteilt durch die Importe. Das machen wir jetzt an einem Beispiel fest, weil das klingt ein bisschen technisch, aber es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Wenn man sich ansieht, wie sieht zum Beispiel das Defizit Amerikas gegenüber der Europäischen Union im Ganzen aus, dann hat Amerika gegenüber der EU ein Handelsbilanzdefizit von $235 Milliarden. Insgesamt haben die Europäer $605 Milliarden exportiert. Was machen Trump und Konsorten? Die rechnen einfach 235 durch 605 und das ergibt 0,39. Und jetzt behaupten sie, die Amerikaner, die EU würde de facto Zölle von 39% erheben und darauf antwortet man dann mit Gegenzöllen in Anführungszeichen von 20%. Es ist wirklich, es ist einfach vollkommen absurd. Also das hat
man. Und dann glaubt man, die Bilanz ist ausgeglichen und dann hat man quasi trifft man sich wieder auf Augenhöhe oder sowas wird das dann angenommen. Ich wobei man ja auch sagen muss, diese 20% sind ja dann auch so, dass man sagt, gut, 39% vielleicht ein bisschen hoch, machen wir die Hälfte, 20.
Es also ist alles ist durch ja zwei geteilt ein worden einfach. Ja. Nur. Sie haben einfach bei allem gesagt, wir teilen es durch zwei. Diese angeblichen Zölle, die die anderen Staaten erheben, die einfach nur ihrem Überschuss gegenüber den USA entsprechen quasi. Ja. Diese angeblichen Zölle, die teilen wir durch zwei und das sind dann unsere Gegenzölle. Und es ist wirklich vollkommen irre. Also auch wenn dann die anderen Staaten kooperieren, sagt Trump, nö, wir erheben die jetzt trotzdem. Israel, ja, das war ja interessant. Gestern Netanyahu war ja bei Trump und da ging es ja vor allem um Trump-Gaza, klar. Aber das stand natürlich auch unter dem Schatten dieser Zollpolitik. Und das Verrückte ist, dass zum Beispiel auch die USA dann Israel vorwerfen, Zölle zu erheben. Die haben fast gar keine Zölle mehr erhoben. Die haben jetzt dann, ich glaube, vor ein, zwei Tagen alle restlichen noch bestehenden Zölle, alle Einfuhrbeschränkungen gegen die USA abgeschafft. Und trotzdem werden die jetzt einfach bezollt von den USA.
Ja, ja, weil sie davon ausgehen, dass erst wenn alles null auf null ist, ja, wenn gleich viele eingeführt wie ausgeführt wird und dann so eine ganz klare Wechselbeziehung auf Augenhöhe herrscht, dass dann auf Augenhöhe gehandelt wird. Aber das ist natürlich Unsinn, weil wir das ja gerade zu dem Dollar alles erklärt haben. Zumal man ja auch sagen muss, bei einigen Dingen, er hat ja auch gesagt, die Amerikaner würden deutsche Autos kaufen, aber die Deutschen würden keine amerikanischen Autos kaufen. Ja, warum sollte man das auch tun? Ja, aus Deutschland heraus.
Genau, das ist sowieso vollkommen absurd und das Witzige ist, dass er so verlogen ist, dass er trotzdem sagt, nee, also wenn wir den Überschuss haben, das ist auch okay. Also der sagt nicht, es muss alles ausgeglichen sein, sondern es muss entweder ausgeglichen sein oder einen amerikanischen Überschuss geben. Das ist dann ein fairer Welthandel. Also wenn die USA überall besser dastehen, das ist dann ein, in Anführungszeichen, fairer Welthandel.
Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, wie Europa mit afrikanischen Ländern umgeht, auch wenn die dann da keine Zölle oder so machen, einfach dadurch, dass wir die mit unseren Exporten zuballern, können die ihre heimische Wirtschaft nicht aufbauen. Also wir machen natürlich auch ganz schweinische Dinge, um das mal hier ganz klar zu sagen. Ja, klar. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier sagt, oh, jetzt kommt Trump als Erster und macht einen sehr aggressiven Welthandel. Nee, das machen wir natürlich auch in unserer Form ein bisschen verklausulierter, ein bisschen cleverer vorgestellt, aber doch auch mit einer großen Perfidie. Mhm. Wir müssen aber mal über diese verhältnismäßig armen Länder sprechen. Da gibt es ja diese Empörung über Kambodscha. Kambodscha, sagt Trump, die würden 97% Zölle erheben. Das hat er da errechnen lassen. Wie das sein kann, hat Adam Tooze in seinem Newsletter erklärt. Tooze schreibt, die Sätze für Vietnam, Kambodscha und Laos sind so hoch, weil sie ein großes Handelsungleichgewicht in den Vereinigten Staaten haben. Das liegt nicht daran, dass sie amerikanische Exporte bösartig diskriminieren, sondern daran, dass sie relativ arm sind. Die Vereinigten Staaten stellen nicht viele Waren her, die für sie von Bedeutung sind, um sie zu importieren. Und sie haben Wachstumsmodelle, die auf dem Export beruhen und sich auf reiche Märkte wie die USA konzentrieren. Vor allem Vietnam hat sich zu einem Drehkreuz der Lieferkette entwickelt, vor allem für die Herstellung von Unterhaltungselektronik und Bekleidung. Das heißt, davon profitieren alle, die ein mittleres Einkommen oder ein hohes Einkommen in den USA haben, die bekommen nämlich daher ihre Flachbildschirme und ihre tollen Handtaschen und, und.
Und wahrscheinlich profitieren davon sogar die, die am wenigsten haben, weil natürlich gerade dann so günstig hergestellte Kleidung für die einzige Art und Weise ist, wie die sich überhaupt halbwegs kleiden können. Ja, weil in den USA ja auch eine bittere, bittere Armut herrscht, auch wenn nicht annähernd so krass natürlich wie jetzt in den eben genannten Ländern. Und als wäre das alles nicht schon absurd genug, ergibt es ja noch aus einem weiteren Grund gar keinen Sinn. Der Ökonom Matthew C. Klein, wir haben letztes Jahr über sein Buch Trade Wars or Class Wars gesprochen, wir werden nachher nochmal kurz drüber sprechen, der wies in seinem Blog The Overshoot darauf hin, dass diese Zahlen rein gar nichts zu bedeuten haben. Wahrscheinlich sind die Importe Vietnams oder Kambodschas immer noch höher als angenommen. Also was die aus den USA importieren, es lässt sich aber nicht ganz so leicht abbilden, denn es ist ja wie folgt. Wenn zum Beispiel Kambodscha diese amerikanischen Güter nicht direkt aus den USA kauft, sondern aus Singapur zum Beispiel, die auch als so eine Art Drehscheibe dann da quasi fungieren in der Region, also wo viele Güter aus den USA hingehen und die dann in der Region verkauft werden, taucht es nicht als Export der USA Richtung Kambodscha auf. Deshalb sind diese bilateralen Handelsbilanzen, die verraten auch wirklich relativ wenig. Also es ist zum Beispiel so, dass wenn jetzt die USA was Richtung Singapur exportiert, dann taucht das natürlich nur als Export der USA gegenüber Singapur auf. Wenn die das weiterverkaufen an Kambodscha, dann ist am Ende die Ware in Kambodscha gelandet. Aber sie taucht nicht als Import aus den USA auf. Deshalb, wir sehen, wir wollen jetzt nicht in diesen technischen Details verlieren, aber wir sehen, diese Welt ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Und diese Formel, die da benutzt worden ist, die ist wirklich absurd. Es gibt keinen einzigen seriösen Ökonom, der diese Politik als sinnvoll empfinden wird. Und das ist dann, wie Matthew C. Klein auch schreibt, es wird für die Apologeten der Regierung immer schwieriger zu behaupten, dass es hier eine große Strategie, einen geheimen Plan oder ein komplexes Konzept gibt, das Beobachter von außen einfach nicht verstehen.
Ja, es ist ja ganz interessant. Wir könnten ja auch so eine Bilanz machen mit Italien und der Mode und dann käme da heraus, offenbar importieren wir alle vorwiegend unsere Mode aus Italien und natürlich ist so eine Endfertigung vielleicht in Italien noch da oder es wird das Schildchen reingehangen, aber das wird ja meist woanders produziert und die Stoffe gefärbt etc. Und das ist natürlich bei komplexen elektronischen Geräten auch so, dass wir da sowieso mehrere Etappen haben und diese Drehkreuze bei Lieferketten, die findet man ja zuhauf eben in alle Richtungen. Deswegen ist also diese Vorstellung, die man da hat, so eine, ja, das ist eigentlich 18. Jahrhundert, oder? Dass man dann sagt, da wird was geerntet, das kommt darüber und wir haben auch was geerntet, das schicken wir dahin. Also das ist so eine sehr simple Auffassung, die total leugnet, wie sehr die Globalisierung wirklich eine allseitige Verflechtung meint.
Genau, und der Klein beschreibt es dann in einem Text ganz gut, also dass es halt einfach wirklich viele Länder gibt, die haben zum Beispiel wie die USA auch ein Defizit, aber haben dann zum Beispiel gegenüber den USA immer noch einen Exportüberschuss. Aber die haben, wenn man so will, durchaus dieses Defizitproblem auch, aber gegenüber den USA jetzt so diesen bilateralen Handelsüberschuss, ja, um nur ein Beispiel zu nennen, was es alles für Konstellationen gibt. Und das wird alles über einen Kamm geschoren in dieser albernen Formel. Es ist, grotesk.
Trump behauptet natürlich, alle Länder hätten sich an Amerika bereichert, aber das ist weltfremd. Die Amerikaner haben vom exorbitanten Privileg des Dollars profitiert. All das, was Trump nun China und anderen Ländern vorwirft, dass diese versuchen, den Handel zu ihren Gunsten zu beeinflussen, das haben die USA auch jahrzehntelang gemacht. Wenn andere Länder zu erfolgreich werden drohten, nötigten die Amerikaner ihnen beispielsweise sogenannte Selbstbeschränkungsabkommen auf, so dass diese Länder die USA auf bestimmten Märkten nicht verdrängen konnten, beziehungsweise um diesen Prozess einfach zu verlangsamen.
Ja, und auch dieses Narrativ, die ausländischen Regierenden hätten den Amerikanern die Jobs weggenommen, das ist vollkommen lächerlich. Also Trump sagt dann auch immer, I'm not blaming them. So, also er sagt immer, ich will gar nicht quasi den Europäern sagen, es ist falsch, was ihr tut, sondern er sagt, er ist sauer auf die Leute, die im Oval Office gesessen hätten und die da tatenlos zugeschaut hätten. Und das ist ja totaler Quatsch. Diese Globalisierung wurde ja von amerikanischen Politikern gemacht, aber davon haben, wie wir jetzt gesagt haben, die USA sehr stark profitiert. Zum Beispiel, indem man dann aus viel ärmeren Ländern ganz billig die eigene Kleidung kauft. Oder aber auch große Konzerne, die außerhalb des eigenen Territoriums billige Arbeitskräfte gefunden haben und die dann ausgenutzt haben. Das hat man in Amerika befördert und gerne gesehen, weil der Reichtum der eigenen Kapitalistenklasse dadurch noch weiter gewachsen ist.
Ja, Apples Erfolg wäre ja nicht denkbar, ja, wenn das nicht stattgefunden hätte.
Ganz genau.
Und diese hohen Höhenflüge, von denen Trump und die Seinen profitiert haben, wären ohne das nicht denkbar.
Ganz genau. Und Trump macht sich, und das sieht man daran, einerseits völlig falsche Vorstellungen über den US-Imperialismus im Besonderen, aber andererseits macht er sich auch über den Kapitalismus im Allgemeinen ziemlich falsche Gedanken. Das wundert jetzt sicherlich nicht, aber man merkt so, er denkt eigentlich, ja, dieser amerikanische Kapitalismus, ein erfolgreicher Kapitalismus ist doch einer, der auch den Leuten im eigenen Land ein auskömmliches Leben bietet. Und hier können wir ganz klar sagen, nein, hier sehen wir doch, es wurde Politik gemacht für das Kapital. Und zwar, indem man ihm ermöglicht hat, überall in der Welt noch die Sweatshops aufzubauen und da nochmal extra Profite draus zu ziehen, aus noch viel profitablerer Arbeit, weil man die Leute dort besonders stark ausbeuten kann. Und nun sagt Trump, nein, nein, das war alles falsch, massenhaft Jobs sind abgebaut worden, und glaubt ernsthaft, das würde im Widerspruch quasi zu einem guten Kapitalismus stehen. Nee, so ist der Kapitalismus. Das amerikanische Kapital hat davon massiv profitiert und, wie du es gesagt hast, auch natürlich viele Leute rund um Trump.
Ja, und mitunter natürlich auch Beschäftigte insofern, als andere Jobs entstanden sind. Also der Dienstleistungssektor ist in den USA ja riesig. Das sind ja, glaube ich, fast 80%. Und da kann man ja jetzt nicht sagen, wenn wir nur die gute alte Industrie wieder zurück hätten, dann hätten die Leute wieder Jobs. Also die haben ja jetzt auch nicht ein Problem mit Arbeitslosigkeit in den USA. Das ist ja auch sehr merkwürdig. Und wenn die jetzt wirklich diese harte Antimigrationspolitik fahren, mit Migranten ist ja diese Überausbeutung, die kostengünstige, noch möglich, ja, dann verschärfen die natürlich auch dieses Problem. Dann haben die nämlich einen Arbeitskräftemangel. Und jetzt sagt Trump, ich bringe die Jobs nach Amerika zurück. Und man denkt sich, ja, aber welche Jobs werden das denn sein, für die die Leute aus dem Dienstleistungssektor rausgehen, weil sie dann der Industrie besser verdienen? Also mit T-Shirts zusammennähen kann das nicht funktionieren. Das wären die teuersten T-Shirts der Welt dann jedenfalls. In den hohen Zöllen, die die USA im 19. und 20. Jahrhundert gegen den Rest der Welt erhoben haben, sieht er allerdings ein Erfolgsmodell, um gut bezahlte Tätigkeiten ins Land of the Free zu bringen. Und historisch betrachtet könnte man sagen, ist das ja gar nicht falsch. Tatsächlich gab es schon kurz nach der Gründung der USA erste Überlegungen, ob man durch höhere Zölle nach außen den Aufbau der eigenen Industrie fördern könne. Alexander Hamilton legte solche Pläne bereits im Jahr 1791 vor und in den folgenden Jahrzehnten wurden sie dann Wirklichkeit. In ihrem Buch Trade Wars are Class Wars beschreiben die Ökonomen Matthew C. Klein und Michael Pattes diesen protektionistischen Erfolgsweg wie folgt. Amerikas neutrale Position in den jahrzehntelangen Kriegen zwischen dem revolutionären Frankreich und dem konterrevolutionären Großbritannien führte zu weitaus höheren Einfuhrbeschränkungen für die USA als alles, was Hamilton jemals vorgeschlagen hatte. Eine einheimische Fertigungsindustrie entwickelte sich daraufhin. Im Jahr 1815 forderte Präsident James Madison extremere Versionen der von Hamilton vorgeschlagenen Maßnahmen auf, um diese neue Produktionsbasis zu erhalten, nachdem der Frieden in Europa wiederhergestellt war. Der sogenannte Dallas-Tarif, benannt nach dem damaligen Finanzminister, wurde 1816 verabschiedet. Er hob die Zölle auf viele Einfuhren auf bis zu 30% und verhängte zusätzliche Steuern auf Einfuhren, die mit ausländischen Schiffen eingeführt wurden.
Und wenn wir jetzt diesen historischen Bogen schlagen, können wir erstmal sagen, ja, es stimmt. Es hat den USA damals gut getan, eine Zeit lang auf sich selbst angewiesen zu sein, weil die Europäer teilweise mit ihnen nicht handeln wollten, und später hat es ihnen dann auch gut getan, selbst sich weiterhin mit Schutzzöllen abzuschirmen. Das ist ja generell eine große Frage der Entwicklungspolitik und der Frage, wie entwickelt man eigentlich eine Wirtschaft, ja, eine nationale Wirtschaft. Und da ist ja eben einer der beliebten Vorschläge bis in die Gegenwart, naja, vielleicht eine Zeit lang Schutzhülle nach außen, bis man in manchen Industrien oder in manchen Produkten so wettbewerbsfähig geworden ist im Inneren des Marktes, dass man dann konkurrieren kann. Und das hat man in den USA tatsächlich geschafft. Jedoch waren diese Zölle eben nicht alles, wie Pettis und Klein dann erklären. Zitat: Die Vereinigten Staaten waren Vorreiter für ein neues Modell. Parallel zu den Zöllen investierte die Bundesregierung in interne Verbesserungen, um den Personen- und Warenverkehr auf dem schnell wachsenden amerikanischen Territorium zu erleichtern. Es wurden Kanäle gegraben, Straßen und Brücken gebaut, Flüsse verbreitert und Eisenbahnschienen verlegt, und Migranten strömten in das Nordwestterritorium. So, und da kommt jetzt also eine ganz schöne Menge zusammen. Erstmal Migration, haben wir gerade eben gehört. Ja, also es gibt ja Migration von Arbeitskräften dahin, wo man sie gebrauchen kann. Das will Trump schon mal auf gar keinen Fall. Es geht noch dazu darum, um einen aktiven Staat, der sinnvolle Infrastrukturprojekte zum Beispiel fördert und vorantreibt. Da würden einem sicherlich auch heute ein paar Sachen einfallen, die helfen könnten. Das wird unter Trump nicht kommen. Also, dass der jetzt
Elon Musk will diesen Tunnel graben, der USA und Großbritannien verbindet. Vielleicht das?
Ja, das klingt nach einem großartigen Wohlstands, ja, schaffenden Modell. Und wir sehen hier einfach, das waren nicht nur Zölle, sondern das waren große Infrastrukturprojekte. Es war Migration. Es war vor allem eine Zeit, in der das Gebiet ja noch nicht mal komplett erschlossen war, wo man gar nicht wusste, was da alles für auch materieller Reichtum drauf lagert. Es war eine Zeit, wo gute Jobs entstanden sind, dadurch, dass man dann eben sich eine Zeit lang nach außen abgeschirmt hat und dort seine Wirtschaft ausgebaut hat. Und diese Zeit, die nun wirklich sehr, sehr einmalig war, diese Zeit, die will Trump nun zurückbringen, aber das ist jetzt nicht mehr vorstellbar. Denn im Gegensatz zu damals, wo die USA noch recht arm waren, sind sie mittlerweile ein Hochlohnland. Natürlich gibt es auch in den USA eine gigantische Armut, aber es ist ja zum Beispiel klar, der Mindestlohn in Amerika ist viel höher als in den ärmeren Weltregionen. Und ganz wie du gesagt hast, Wolfgang, dass da jetzt nochmal die Textilfabriken zurückkommen oder dass hier die Handys massenhaft zusammengeschraubt werden, all das ist eigentlich unvorstellbar.
Ja, dass durch die Zölle die verlorenen Jobs zurückkommen, ist kaum vorstellbar. Ein neues Wirtschaftswunder ist ebenfalls unwahrscheinlich. Gut möglich, dass es eher läuft wie in den 1930er Jahren. Kurz nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise hoben die Amerikaner damals die Zölle an, was einen Teufelskreis an gegenseitigen Zollerhöhungen rund um den Globus auslöste. Wenn Trump tatsächlich ernst macht und an seinen Zöllen festhält, wäre eine Reduktion des globalen Handels die wahrscheinliche Folge. In China zeigt man sich zumindest, wir drehen hier am Dienstagnachmittag auf, bislang unerbittlich und möchte den amerikanischen Forderungen nicht nachkommen.
Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die sind kaum absehbar, und wir wollen hier da jetzt auch keine großen Prognosen abgeben, aber klar ist schon mal eine Fortsetzung dieser Politik. Also wenn das jetzt, man weiß ja bei Trump nie, ne? Trump ist ja auch einer, der gerne mal heute Hü und morgen Hot sagt. Das kann sein, dass man sich demnächst dann nochmal auf andere Zölle und sonst was einigt, oder dass er einfach nur ein bisschen mehr Waffen an die EU verkaufen will oder was auch immer, und dann ist wieder gut. Aber wenn er diesen Weg fortsetzt, dann ist es klar, diese Politik wird die USA schwächen. Es kann tatsächlich sein, dass die Handelsbilanz ausgeglichener wird, jedoch nicht, weil auf einmal großartige Jobs in den USA entstehen und dann viel mehr exportiert wird, sondern weil die USA für ausländische Investoren weniger attraktiv werden. Wir haben schon gesagt, die EU arbeitet daran, unabhängiger zu werden. Die BRICS-Staaten ebenso. Nun versucht China sogar näher an die EU zu rücken gegen die USA, auch wenn das unter Ursula von der Leyen eher unwahrscheinlich erscheint. Die sagt jetzt ja gerade China, ja, ihr solltet jetzt mal einknicken dort. Es ist aber generell gut möglich, dass in Zukunft weniger Geld in die amerikanischen Finanzmärkte, in die Finanzprodukte, in die Staatsanleihen fließt. Und das würde bedeuten, die Amerikaner können auch weniger im Ausland konsumieren. Und so gesehen sehe die Handelsbilanz in der Tat ausgeglichener aus. Aber nicht, durch mehr eigene Exporte, durch mehr Produktion, durch Jobs, 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 sondern einfach nur dadurch, dass man selbst weniger konsumiert. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und darunter werden wir natürlich dann auch zu leiden haben. Und deshalb wäre es eigentlich jetzt an der Zeit, dass die EU zum Beispiel auf China zugeht, um dort eigentlich den Freihandel hochzuhalten, nicht einfach ohne irgendwelche Regeln und Schranken, aber im Sinne einer wirklichen Weltwirtschaft, die darauf ausgelegt ist, noch zu wachsen und sich nicht gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, bis dann man nur noch guckt, wer ist der am wenigsten Ärmste aus der ganzen Sache. Ja, also das ist wirklich irrsinnig, aber ich meine, die rücken ja gar nicht von diesem Kurs in der EU leider ab. Das ist ja auch eine ideologische Verbohrtheit, die man da antreffen kann, die erstaunlich ist. Und auch sonst könnte der Lebensstandard der meisten Amerikaner weiter sinken. Trumps merkwürdige Geschichtsschreibung geht nämlich wie folgt. Die Zölle der Vergangenheit hätten die USA reich gemacht, weil diese Zölle von den anderen Ländern gezahlt worden seien. Das ist natürlich Unsinn. In Wahrheit werden Zölle von den amerikanischen Bürgern gezahlt. Sie werden ja die Waren teurer. Also das ist ja nicht, dass jetzt, wenn VW ein Auto exportiert oder BMW, dann sagen die nicht, ach Gott, jetzt müssen wir noch 20% mehr zahlen, sondern das zahlen also, ja eben die Bürger dort.
Genau, also wenn man diesen Satz, wenn man mal zuvorkommend sein will und versuchen will, dem Satz was Sinnvolles abzugewinnen, dass er sagt, die anderen Länder werden zahlen. Ja, die zahlen vielleicht insofern, als deren Wirtschaft geschwächt wird. Ja. Also die haben dann vielleicht wegen dieser Zölle weniger hohe Exportvolumen. Und dann verdienen die auch insgesamt weniger. Aber ganz klar ist erstmal, es zahlen die amerikanischen Bürger die Zölle und keiner sonst.
Ja, und zwar für unendlich viele Waren. Also wir haben es ja hier nicht mit ein paar tollen Produkten zu tun, ja, dass man sagt, ja, wir haben da spezielle Gewürze und ein bisschen Seide von irgendwoher importiert jetzt in den USA, sondern in den USA werden natürlich auch diese gesamten Artikel des täglichen Gebrauchs, was man so in den Einkaufswagen wirft, wenn man durch den Supermarkt geht, all das hängt ja mit dem internationalen Handel zusammen und auf das muss dann der amerikanische Bürger Zölle zahlen. Das will Trump aber nicht wahrhaben. Er lobt die Zölle der Vergangenheit und erklärt, im Jahr 1913 wurde aus Gründen, die der Menschheit unbekannt sind, die Einkommensteuer eingeführt, damit die Bürger und nicht mehr das Ausland das Geld für die Verwaltung unserer Regierung zahlen. Ja Mensch, was war das denn für eine verwegene Idee mit der Einkommenssteuer? Wieso hat man die denn eingeführt? Warum hat man nicht immer das Ausland einfach zahlen lassen?
Ja, indem man selbst zahlt. Großartig. Also er will zurück in die Zeit, sagt hier allen Ernstes der US-Präsident, der will zurück in die Zeit, als der amerikanische Staat sich noch stark über Zölle finanzierte und als es noch keine Einkommensteuer gab. Das ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Man gewinnt tatsächlich den Eindruck, dass es in dieser Administration keinerlei ökonomische Kompetenz gibt. Also die Idee, die Einkommensteuer abzuschaffen, das klingt wie der feuchte Traum vulgärer Libertärer. Die Behauptung, Zölle würden vom Ausland bezahlt, ist ebenso abwegig wie die These, der Rest der Welt hätte sich ungehörig an den USA bereichert. Und ich glaube schon, das werden die natürlich nicht machen. Die werden niemals jetzt nochmal die Einkommensteuer abschaffen, das hat er auch nicht in Aussicht gestellt. Aber alleine, dass er sagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum er die Einkommensteuer eingeführt hat, weil man die halt progressiv gestalten kann und gibt ja viele Gründe dafür. Das sagt ja schon alles aus darüber, was der eigentlich gerne für einen Kahlschlag noch durchführen würde, wenn er könnte.
Ja, und es ist ja so widerspruchsvoll, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Man muss ja auch daran denken, Zölle sind ja auch dazu da, die heimische Wirtschaft zu stärken. Darauf hatten wir uns ja eben geeinigt und das ist ja wohl so ein Ziel von Trump. Wenn das wirklich gelingen würde, würden ja weniger Waren eingeführt, würden also weniger Zölle bezahlt werden. Also das kann ja alles nicht zusammengehen.
Kann nicht zur Finanzierung des Staates dann ausreichen, genau.
Das geht halt nicht.
Nee, aber warte mal, guck mal. Ja. Doch, und zwar so, Wolfgang. Die USA importieren viel weniger, dann gibt es zwar auch nicht mehr Zölle, aber weil es so viele Jobs, Jobs, Jobs im Inland gibt und so viel produziert wird, kriegt man viel mehr Steuereinnahmen. Das ist das ist wahrscheinlich die Idee.
Ja. Trump ist ein glühender Nationalist, dessen Slogan bekanntlich lautet Make America Great Again, aber höchstwahrscheinlich wird er für eine Schwächung der US-amerikanischen Wirtschaftsleistung und vielleicht sogar des Dollars sorgen. Auf den Wettmärkten ist die Panik jedenfalls schon angekommen. Bei Polymarket ging man in der vergangenen Woche noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 38% von einer Rezession aus. Nun liegen die Quoten bei über 60%. Die globalen Aktienkurse sind im Sinken begriffen. Das betrifft freilich nicht nur die USA, sondern auch den Rest der Welt, dessen Exportwirtschaft schwer durch solche Zollpolitiken getroffen wird. Das ist die vielleicht einzige Erklärung, die sich für Trumps Verhalten anbietet. Die USA sind eine Imperialmacht im Niedergang. Aus der unipolaren Welt ist eine multipolare geworden und vielleicht ist diese Zollpolitik ein Versuch, das Prinzip Beggar Thy Neighbor umzusetzen. Soll also heißen, man schneidet sich ins eigene Fleisch, ja, aber hofft darauf, dass die anderen Länder noch mehr verlieren, sodass man im Verhältnis zu ihnen seine eigene Position verbessert.
Das ist tatsächlich eine Interpretationsmöglichkeit, wenn man eben versuchen will, irgendeinen Sinn dem abzugewinnen. Aber man muss halt sagen, es ist alles technisch so konfus und das ist alles so unwahr und fernab jeder realen Ökonomie, die irgendein Ökonom vertritt, dass man vielleicht auch einfach sagen muss, ja, man kann das jetzt so mit diesem Beggar Thy Neighbor sich noch quasi rationalisieren, aber ehrlich gesagt, wahrscheinlich spielt dort keiner 4D-Schach. Es handelt sich wirklich um eine völlige Fehlinterpretation der real existierenden Welt und das Problem ist ja folgendes, diese Konsequenzen werden gravierend sein, denn so brutal und ungleich und wirklich furchtbar die alte Weltordnung war, ihr Zusammenbruch wird auch nicht schöner sein.
Und wir können ja auch in der Vergangenheit sehen, dass es immer wieder politische Dummheiten gab, die auch nicht im Nachhinein oder davor wirklich zu rationalisieren sind, die dann zu einem Zusammenbruch oder zumindest zu längeren Krisen führen. Das heißt, immer Rationalität zu unterstellen, ist vielleicht auch tatsächlich falsch, sondern manchmal hilft es auch zu sagen, es kann sein, dass die reine Blödheit regiert. Und in Abstrichen können wir das natürlich auch an anderen Orten, auch sonst hier in den eigenen Gefilden gut beobachten. Aber das Extrem bietet uns jetzt gerade Donald Trump an. Nun noch einmal zum Schluss der Hinweis auf den Store www.rarex.de und wir weisen darauf hin, dass wir mit Jean-Philippe nochmal zu erleben sind und zwar am 3. Mai in Zürich und am 5. Mai in Stuttgart. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!